Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Kreuzfeuer. Kirche, wo es kritisch wird.
Wie sieht es im Libanon aus nach dem tödlichen Anschlag auf den Sicherheitschef Wissam al-Hassan? Und welche Perspektiven gibt es für die Zukunft? Mehr dazu jetzt in unserer Sendung. Am Mikrofon ist Stefanie Stahlhofen. Herzlich willkommen. Wir starten zunächst mit einem Nachrichtenüberblick.
Mit Mario Galgano. Im Petersdom in Rom soll am Samstag zum zweiten Mal seit ihrer Wiederzulassung durch Papst Benedikt an einem Hauptaltar eine Messe im außerordentlichen Ritus gefeiert werden. Als Zelebrant für das Pontifikalamt am Kathedralaltar der Basilika ist der Präfekt der Vatikanischen Gottesdienstkongregation angekündigt, Kardinal Antonio Canizares Jovera. Es wäre das erste Mal nach der Veröffentlichung des päpstlichen Erlasses Summorum Pontificum im Juli 2007, dass ein Präfekt der Gottesdienstkongregation im Petersdom eine Messe im alten Ritus hält. Der letzte noch in Homs lebende Christ, der 84-jährige Elias Mansur, wurde ermordet. Das berichtet der Fides-Dienst. Mansur hatte sich geweigert, im Rahmen der Evakuierung der Zivilisten seine Wohnung zu verlassen, weil er dort seinen behinderten Sohn pflegte. In dem von Christen und sunnitischen Muslimen bewohnten Vierten entlang der Wasdi-Sayeh-Straße kommt es weiterhin zu heftigen Gefechten zwischen der syrischen Armee und den Rebellen. Unterdessen wird auch der behinderte Sohn des Ermordeten vermisst. Der katholische Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann hat erstmals an einem Reformationstag in einer evangelischen Kirche gepredigt. Wir alle, ja alle Christen, müssen nach Wegen zur Einheit der christlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaften suchen, sagte er am Mittwochabend in der St. Johanniskirche in Schweinfurt. Am Reformationstag werde schmerzhaft bewusst, dass Schuld, Unzulänglichkeiten und Fehlverhalten innerhalb der Christenheit zu Trennung, Unrecht und Leid geführt hätten. Das dürften die Christen nicht übergehen, so Bischof Hofmann. Der Migrationsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Norbert Trelle, hat zur Besonnenheit in der Asyldebatte aufgerufen. Zunächst einmal sollten wir uns vor Übertreibungen hüten, sagte Trelle am Mittwoch der katholischen Nachrichtenagentur in seiner Bischofsstadt Hildesheim. Trelle rief dazu auf, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit entschieden entgegenzutreten.
Das waren unsere Kurznachrichten. Es ist erst knapp 2 Wochen her, da explodierten in Beirut etwa 30 Kilogramm Sprengstoff, mitten im Viertel Ashrafieh, das vor allem von katholischen Maroniten und von griechisch-orthodoxen Gläubigen bewohnt wird. Der Autobombenanschlag vom 19. Oktober galt dem libanesischen Geheimdienstchef Wissam al-Hassan. Er verlor dabei sein Leben, insgesamt starben bei dem Attentat 8 Menschen, um die 80 wurden verletzt. Papst Benedikt sprach in einem von seinem Kardinalstaatssekretär unterzeichneten Telegramm von einem furchtbaren Attentat. Er vertraue die Opfer Gottes Barmherzigkeit an und verurteile die Gewalt, weil sie zu so viel Leid führt. Über die Hintergründe der Tat und den aktuellen Ermittlungsstand informiert Stefan von Kempis.
Der Geheimdienstchef al-Hassan hatte vor 2,5 Monaten die Verhaftung des früheren libanesischen Ministers Michel Samaha veranlasst. Dieser soll im Auftrag des syrischen Regimes Sprengstoffanschläge im Libanon geplant haben. Viele Menschen im Libanon sehen hinter dem Anschlag auf al-Hassan deshalb pro-syrische Kräfte. Der Geheimdienstchef wurde offenbar wiederholt bedroht und verbrachte aus Sicherheitsgründen viel Zeit im Ausland. Als er dann im Oktober zurück in den Libanon kommt, ist er noch nicht einmal 24 Stunden nach seiner Ankunft tot. Bei der Trauerfeier für al-Hassan kommt es in den Tagen nach dem Anschlag zu weiteren Unruhen. Einige Beobachter fürchten sogar einen Bürgerkrieg, doch die Lage scheint sich mittlerweile wieder zu stabilisieren. Auch gut 2 Wochen nach dem Attentat ist immer noch unklar, wer die Drahtzieher des Anschlags waren. Steckt wirklich das syrische Assad-Regime dahinter oder die Hisbollah? Die Oppositionsgruppe 14. März behauptet, der libanesische Ministerpräsident Najib Mikati habe etwas damit zu tun und fordert seinen Rücktritt. Er ist aber noch immer im Amt. Der christliche Präsident Michel Suleiman nahm ein Rücktrittsangebot des Sunniten Mikati nicht an, um die politische Lage nicht zu destabilisieren. Die Untersuchungen in alle Richtungen laufen weiter.
Nach Medienberichten vom vergangenen Freitag ist mittlerweile sogar eine FBI-Truppe in den Libanon gereist, um mitzuermitteln. Der libanesische Premierminister Najib Mikati forderte erst an diesem Montag noch einmal alle auf, die Untersuchungen zu intensivieren. Das christliche Viertel Ashrafieh in Beirut war schon 1982 Schauplatz eines Attentats. Damals kam der gerade erst gewählte Ministerpräsident Bashir Gemayel ums Leben. Im Libanon wütete der Bürgerkrieg. Wie es zu dem 15 Jahre dauernden Krieg unter der Bevölkerung kam, bei dem zwischen 150.000 und 200.000 Menschen starben, daran erinnert Aldo Parmigiani.
Es war der Dauerkonflikt zwischen Glaubensgemeinschaften, politischen Strömungen und sozialen Schichten, der im Libanon schließlich zum von 1975 bis 1990 dauernden Bürgerkrieg führte. Er hatte weitgehend die Funktion eines Stellvertreterkrieges. Die Nachbarn Israel und Syrien griffen direkt in das Geschehen an. Am 13. April 1975 begann der Bürgerkrieg im Libanon. Christliche Milizionäre der rechtsgerichteten Falange-Partei eröffneten das Feuer auf einen PLO-Bus, 27 Palästinenser starben. Der Konflikt zwischen christlichen Parteimilizen und den mit den Palästinensern verbündeten muslimischen und linken Organisationen ergriff nun das ganze Land. Hauptstreitpunkte waren die Haltung gegenüber Israel und den Palästinensern, vor allem aber die Frage der politischen Macht. Es ging um das konfessionelle Proporzsystem, das auf einer Volkszählung von 1932 basierte und längst nicht mehr der Bevölkerungsstruktur entsprach. Ein ungeschriebener Nationalpakt sicherte seit der Unabhängigkeit des Libanon im Jahre 1943 die Vorherrschaft der christlichen maronitischen Oberschicht. Zunächst behielten die christlichen Kampfverbände die Oberhand, doch nach einem Putschversuch im März 1976 zerfielen die reguläre Armee und das Land in verschiedene Lager. Der Krieg wurde immer heftiger. Im Juni verhinderte Syrien schließlich durch sein militärisches Eingreifen mit einer Vollmacht der Arabischen Liga die drohende Niederlage des christlichen Lagers. 1978 und 1982 marschierten israelische Truppen in Beirut ein und vertrieben die PLO. In den palästinensischen Flüchtlingslagern Sabra und Shatila kam es zu Massakern. Kurz darauf wurde der Milizführer Bechir Gemayel in Ost-Beirut, das von israelischen Truppen eingenommen worden war, von einem Rumpfparlament zum Präsidenten gewählt. Nur wenige Tage später kam er bei dem Attentat vom September 1982 in Ashrafieh ums Leben. Sein gemäßigter älterer Bruder Amin Gemayel wurde Staatschef. Syrien unterstützte eine überkonfessionelle Koalition, die pro-syrischen Christen führte der mächtige Maronitenführer Ex-Präsident Frangieh an. Vom Iran wurde für den Export der islamischen Revolution die schiitisch-fundamentalistische Hisbollah geschaffen. Ihre Selbstmordkommandos verübten viele blutige Anschläge. Ungezählte Waffenstillstandsabkommen und Versöhnungskonferenzen blieben ohne Ergebnis. Erst 1990, nach dem Zusammenbruch einer christlichen Rebellion des Generals Michel Aoun gegen die Syrer, endete der Bürgerkrieg. Eine Charta der nationalen Versöhnung legte das Fundament für ein neues Regierungssystem. Gleichzeitig wurde Syriens Rolle als Ordnungsmacht im Libanon verankert. Die ungeschriebene Regel, dass der Präsident maronitischer Christ, der Premier sunnitischer und der Parlamentschef schiitischer Moslem sein muss, blieb bestehen. Die Machtbefugnisse des Präsidenten wurden allerdings eingeschränkt.
Nach dieser Rückschau auf den libanesischen Bürgerkrieg kommen wir wieder in die Gegenwart. Was bedeutet der Mord des Geheimdienstchefs für den Libanon und vielleicht auch für andere Staaten? Und wer könnten die Drahtzieher des Attentats sein? Anne Preckel berichtet.
Der 47-jährige Polizeigeheimdienstchef Al-Hassan, der libanesischen Opposition nahestand, wurde von vielen Bürgern als Garant der Sicherheit im Libanon wahrgenommen. Das berichtet der Islamwissenschaftler und gebürtige Libanese Ralf Gadban, der in Berlin lebt. Für die Mehrheit der libanesischen Bevölkerung stecke hinter dem Attentat die schiitische Hisbollah, die im Libanon einen politischen und einen paramilitärischen Arm hat. Sie habe inzwischen selbst offen zugegeben, mit dem syrischen Machthaber al-Assad zu kooperieren, so Gadban.
Das Volk, da gibt's einen Konsens. Alle zeigen auf Hisbollah als Verursacher des Attentats. Kein Versuch, Hisbollah zu verteidigen diesmal. Die Sache ist einfach zu offensichtlich. Und die Bevölkerung will die Situation ändern. Also die haben schon verlangt, über die Opposition einen internationalen Schutz zu erlangen. Und zweitens verlangen sie den Rücktritt der Regierung. Sie verlangen eine neutrale Regierung, die in der Lage wird, die nächsten Wahlen, die sind im März 2013, vorzubereiten.
Diese Wahlen seien entscheidend, weil die Hisbollah und ihre Verbündeten jetzt schon wüssten, dass sie Neuwahlen verlieren würden, meint Gadban. Eine Destabilisierung des Landes, etwa durch Anschläge und Ausschreitungen, käme ihnen entgegen, weil dann Neuwahlen nicht möglich wären, urteilt Gadban, der früher selbst im Libanon politisch aktiv war. Beweise für diese Zusammenhänge gibt es allerdings noch nicht. Und laut Gadban wird das Attentat an al-Hassan auch weiterhin ungeklärt bleiben.
Die Untersuchung wird lange Zeit in Anspruch nehmen und ich schätze, die wird wie alle anderen Untersuchungen von Hisbollah unterbunden. Zum Beispiel im Fall Michel Samaha, der Ex-Minister, der hatte vor, im Auftrag der syrischen Regierung Attentate im Libanon zu organisieren. In seinem Fall, da gibt es keine Fortschritte. Und hier wird bestimmt keine Fortschritte geben. Also Hisbollah ist nicht daran interessiert, dass man auf seine Spur kommt.
Für den Islamwissenschaftler ist unter anderem das Attentat auf al-Hassan ein deutliches Zeichen dafür, dass die Hisbollah im Libanon an die Macht will. Um selbst die Kontrolle zu übernehmen, sei ihr jedes Mittel recht.
Das sind alle Elemente, die den Staat schwächen und die ihr Macht immer vergrößern. Ein Hauptinstrument ihrer Machtausübung ist die Tötung der Gegner. Es gibt keinen Zweifel darüber, dass die ganze sehr lange Liste von Opfer dahinter stehen und das ist ihr politisches Instrument.
Man dürfe außerdem nicht vergessen, dass die Hisbollah schon eine eigene Armee, ein eigenes Kommunikationsnetzwerk und eine eigene Ökonomie aufgebaut habe, die sehr eng mit dem Iran verbunden sei, erinnert Gadban. Die internationale Gemeinschaft wird seiner Meinung nach nicht eingreifen. Sie habe ihr Interesse an der Region schon lange verloren. Außer einer verbalen, ganz allgemeinen Unterstützung gebe es keine konkreten Schritte. Das spiele Syrien und der Hisbollah in die Karten.
Die Aktion hier mit dem Libanon ist eine Vorwarnung nach dem Motto, niemand darf hier intervenieren. Wenn der Westen sich entscheidet, sich militärisch auf irgendwelche Weise zu engagieren, dann bedeutet das nicht nur in Syrien, sondern im Libanon auch und eventuell auch in Jordanien. Das ist die Botschaft, die Syrien jetzt schickt, weil das Regime in die Enge getrieben ist. Wenn die Rebellen die notwendigen Waffen erhalten, dann ist die Regierung schnell weg.
Assad habe zwar die militärische Überlegenheit, aber er verliere ständig an Rückhalt im Land, so Gadban. Dass es im Libanon zu einem erneuten Bürgerkrieg kommt, davon geht der Islamwissenschaftler jedoch nicht aus.
Laut Gadban ist also ein großer Teil der libanesischen Bevölkerung der Meinung, dass die Hisbollah für das Attentat auf al-Hassan verantwortlich ist. Der designierte Kardinal und maronitische Patriarch von Antiochien, Bishara Boutros-Rai, warnt hingegen im Interview mit Radio Vatikan vor schnellen Schuldzuweisungen im Zusammenhang mit dem Anschlag in Beirut. Die Lage sei auch so schon heikel.
Unfortunately,
Leider haben der Bombenanschlag auf Al-Hassan und seine tragischen Konsequenzen im Viertel Ahrafieh bei Beirut eine große Anspannung im Land geschaffen, vor allem unter den Muslimen. Politische Spannungen gibt es aber schon genug, zum Beispiel zwischen den Sunniten und Schiiten, so wie in Syrien zwischen den Sunniten und den Alawiten.
Die Libanesen seien unter sich gespalten. Während viele Schiiten die Regierung unterstützten, seien viele Sunniten gegen sie. Die Christen im Land seien zum Teil mit den Schiiten und zum Teil mit den Sunniten verbündet. Das sei allerdings nicht ideologisch begründet, sondern liege an den politischen Bündnissen. Rai sieht die Christen als mögliche Vermittler zwischen den beiden Lagern. Gerne erinnert er dabei auch an den Libanon-Besuch des Papstes im September, als es in dem Land noch ganz anders aussah.
Der Papstbesuch hat den Libanon auf die Bühne der Welt gebracht, als ein Land des Friedens und des Miteinanders von Kulturen und Religionen. Der Besuch hat Christen und Muslimen große Hoffnung gebracht. Die Papstreden haben die Bedeutung des Libanon unterstrichen, seine Rolle als Beispiel für Begegnung, Ruhe und Frieden im Nahen Osten.
Der Konflikt im Libanon ist seiner Meinung nach politischer Natur. Wenn er in diesem Ambiente bleibe, dann kehre auch bald wieder Ruhe ein, so der Patriarch. Die Religionsfreiheit sei allerdings weiter ein Problem. Dabei seien die Worte des Papstes, die er bei seinem Besuch vor etwa anderthalb Monaten sprach, noch längst nicht verhallt.
The message of the Pope finds great resonance among Christians.
Die Botschaft des Papstes im Libanon stößt bei den Christen auf große Resonanz. Und soweit auch Muslime einbezogen sind, haben sie, soweit ich weiß, bisher nicht reagiert auf die Frage nach der Religionsfreiheit. Wie auch immer, Religionsfreiheit bleibt auch den Muslimen versagt, nämlich insofern, dass sie nicht zum Christentum konvertieren dürfen, während die Konversion von Christen zum Islam ermutigt und erleichtert wird. Wir beharren weiter auf das Recht der Religionsfreiheit und auf der Trennung von Staat und Kirche.
Erst vor anderthalb Monaten war Papst Benedikt XVI. Im Libanon als Pilger des Friedens. Sogar Hisbollah-Anhänger jubelten ihm zu, als er den Libanon als Modell des Zusammenlebens der Religionen und Konfessionen beschrieb und sich gegen die Gewalt im Nahen Osten wandte. Stefan von Kempis war dabei.
Der Libanon, ein Friedensmodell. 3 Tage lang schien das möglich und wurde der etwas verwunderten Weltöffentlichkeit vorexerziert. Dabei hatte sich der hohe Gast aus Rom schon beim Eintreffen in Beirut Mitte September keinen großen Illusionen hingegeben. Ich vergesse die traurigen und schmerzlichen Ereignisse nicht, die viele Jahre lang ihr schönes Land heimgesucht haben. Sie und ich wissen, dass das libanesische Gleichgewicht, das überall als Beispiel dargestellt wird, äußerst labil ist. Gelegentlich droht es zu zerbrechen, weil es wie ein Bogen gespannt ist und hohem Druck ausgesetzt ist. Darum ist es nötig, echte Mäßigung mit großer Weisheit zu üben. Meinen Frieden gebe ich euch, dieses Jesuswort war das Motto der Papsttour. Immer wieder sprach Benedikt es auf Arabisch aus. Frieden gebe es nur da, wo jeder Mensch als Abbild Gottes respektiert werde, predigte er. In den Worten des mitreisenden Kardinals Walter Kasper.
Der Papst hat keine politische Botschaft, er steht nicht auf der einen oder anderen Seite. Der Papst will stehen auf der Seite der Menschen, vor allem der Leidenden. Das ist seine Aufgabe und seine Mission, zur Vernunft zu wahren, zur Versöhnung zu kommen, den anderen in seiner Andersheit anzunehmen und so das Anderssein der anderen als ein Reichtum zu betrachten und nicht als ein Grund zum Krieg.
Zur Begegnung mit Benedikt XVI. Im Präsidentenpalast kamen Vertreter der verschiedensten, auch verfeindeten Gruppen, die sonst jedem Treffen aus dem Weg gehen. Ein Land ist reich vor allem durch die Menschen, die in ihm leben, mahnte sie der Papst. Von jedem von ihnen und von allen zusammen hängen die Zukunft des Libanon ab und seine Fähigkeit, sich für den Frieden zu engagieren. Heute sollten die kulturellen, sozialen, religiösen Unterschiede dazu führen, ein neues Modell von Brüderlichkeit zu leben, wo eben das Verbindende die gemeinsame Auffassung von der Größe des Menschen ist und das Geschenk, das er für sich selbst, für die anderen und für die Menschheit ist. Dort ist der Weg des Friedens zu finden. seid erfinderisch für den Frieden, überlegt, was man für den Frieden tun kann, setzt Friedensgesten, riet Benedikt den Libanesen. Den größten Eindruck im Libanon wie international machten die Worte, die der Papst bei einer Sonntagsmesse in Beirut für den syrischen Bürgerkrieg fand.
Malheureusement, le bruit des armes continue de se faire entendre.
Leider ist das Dröhnen der Waffen weiter zu hören, wie auch das Schreien der Witwen und Waisen. Die Gewalt und der Hass überfallen das Leben. Die Frauen und Kinder sind die ersten Opfer. Warum so viele Gräuel? Warum so viele Tote? Wer Frieden stiften will, muss aufhören, den anderen als Übel anzusehen, das zu beseitigen ist. Es fällt nicht leicht, dem anderen einen Menschen zu sehen, der zu achten und zu lieben ist, doch ist genau das notwendig, wenn man Frieden stiften möchte. Mögen die Menschen doch begreifen, dass sie alle Brüder sind. Alle Menschen werden Brüder, das war frei nach Schiller, der Wunsch des Papstes für den Libanon.
Nach diesem Rückblick auf den Papstbesuch im Libanon geht es zum Ende unserer Sendung in einer Art Fazit darum, wie das Land nach dem Attentat in Beirut wieder an Stabilität gewinnen kann und welche Perspektiven es für eine möglichst friedliche Zukunft des Landes gibt. Der Islamwissenschaftler und gebürtige Libanese Raif Ghadban sieht eine Lösung des Konflikts in der Politik und dem Ende der Vormachtstellung der Hisbollah im Libanon. Er glaubt, dies sei auch im Sinne vieler Menschen vor Ort.
Die Masse der Leute, das sind die Mehrheit der Christen, fast alle Sunniten und ein inzwischen bedeutender Teil der Schiiten, die wollen einfach nicht mehr von so einer Partei bedroht und getötet werden. Die Gewalt, die entstehen kann, die ist schon erschienen, wegen der Kluft zwischen der Führung und der Basis, da gibt es bestimmte Gruppen, vor allem radikale Gruppen, die ausufern. Eine Klarheit des politischen Programms kann das verhindern.
Auf Diplomatie und Gottvertrauen setzt der maronitische Patriarch von Antiochien, Beshara Boutros Rai, der in der vergangenen Woche zur Weltbischofssynode im Vatikan war. Er sagte Radio Vatikan:
Wir brauchen Menschen, die an den Frieden erinnern, an die Wiederversöhnung und an diplomatische Lösungen. Heutzutage schüren verschiedene Staaten die Gewalt und drängen zum Krieg. Sie bezahlen ihn, sie schicken Waffen und sie unterstützen politisch die eine oder die andere Seite. Es ist hingegen gut, dass man auf den Aufruf des Friedens hört, den der Heilige Vater und die Synode gestartet haben. Wir vertrauen uns Gott an. Er ist der Herr und der Vater der Geschichte.
Die Worte, die Benedikt XVI. Zum Angelus in Beirut am 16. September sprach, lassen sich gut auf die aktuelle Lage im Libanon beziehen.
Ich bete zu Gott für den Libanon, damit er in Frieden lebe und mutig allem widerstehe, was ihn zerstören oder bedrohen könnte. Ich wünsche dem Libanon, dass er weiter die Vielfalt religiöser Traditionen zulässt und dass er nicht auf die Stimme jener hört, die sie verhindern wollen. Ich wünsche dem Libanon, dass er die Gemeinschaft unter allen seinen Bewohnern stärkt, was auch immer ihre Herkunft und Religionszugehörigkeit sei, indem er alles entschieden zurückweist, was zum Auseinanderbrechen führen könnte, und sich mit Entschlossenheit für die Brüderlichkeit entscheidet.
Vor allem der Satz, der Libanon solle alles entschieden zurückweisen, was zum Auseinanderbrechen führen könnte, und sich mit Entschlossenheit für die Brüderlichkeit entscheiden, wirkt fast prophetisch, wenn man ihn jetzt, etwa anderthalb Monate später, in Gedanken auf das Attentat vom 19. Oktober in Beirut noch einmal hört. Wie es im Libanon nun weitergeht, ist natürlich abzuwarten. Nachdem die Lage bisher nicht eskaliert ist, bleibt es hoffentlich auch weiter ruhig. Und damit endet unsere Sendung. Am Mikrofon war Stefanie Stahlhofen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.